Kakao wird größtenteils von Kleinbauern angebaut weltweit und die leben oft unterhalb der Armutsgrenze. Also Kakaoanbau ist oft einfach nicht existenzsichernd und die Bäuerinnen und Bauern leben dort in Armut. Und das ist die Wurzel allen Übels.
Schokolade kommt aus dem Supermarktregal. Da steht sie in unendlich vielen Varianten, Traubenuss, Nougat, seit einiger Zeit auch die Dubai-Schokolade. Und wir lieben sie in allen ihren Variationen. Bis sie in unserem Mund landet, hat die Schokolade einen sehr langen Weg hinter sich, über mehrere Kontinente und unzählige Arbeitsschritte. Und es beginnt immer mit der Kakaobohne. Und da schauen wir heute hin. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Mein Name ist Aileen Wegner, ich bin Redakteurin beim WWF Deutschland und heute spreche ich mit Kerstin Weber. Sie ist Referentin für nachhaltige Landnutzung in Lateinamerika. Hi!
Hallo Aileen, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Kerstin, du beschäftigst dich intensiv mit Kakao und Kakaoanbau. Wenn du selber im Supermarkt stehst, vor diesem riesengroßen, völlig überdimensionierten Regal, gibt es irgendwas, was dir durch den Kopf geht, was bei den meisten Konsumentinnen nicht im Kopf passiert, wenn du diese ganze Schokoladevariante siehst?
Ich denke auf jeden Fall erstmal, oder ich schaue mir die Verpackung genau an und achte immer so drauf, was sehe ich da, was für Informationen kriege ich da schon, auch über die Herkunft, über die Nachhaltigkeit, welche Siegel sind da drauf. Ja. Ich glaube, das ist schon was, was ich so standardmäßig irgendwie schon mache, auch bei so Eigenmarkenprodukten oder sowas im Supermarktregal. Genau, aber natürlich kann ich auch an den Ursprung denken oder kann mir gleich vorstellen, wo der Kakao herkommt oder in welchem System er angebaut wird und habe dann eine direkte Verknüpfung. Und woran ich auch denke, ist, dass die Kakaobohne ganz anders schmeckt als die Schokolade, die wir am Ende hier konsumieren. Also komplett unterschiedlicher, anderer Geschmack. Und das ist schon immer sehr spannend. Also unsere Schokolade mit wenig Kakaoanteil hat gar nicht mehr so viel mit dem Ursprungsgeschmack gemein.
Da gehen wir jetzt gleich auf die ganzen Schritte gehen wir ein, aber eine Frage interessiert mich noch vorab. Da du dich so viel mit Kakaoanbau und Kakao auseinandersetzt, kannst du Schokolade noch so richtig genießen und dabei den Kopf ausschalten, einfach so diesen Geschmack auf der Zunge?
Ich glaube, ich werde Schokolade immer genießen, deswegen ist es auch so ein Traumjob. Also, dass man sich jetzt wirklich mit so einem Rohstoff, mit so einem finalen Produkt beschäftigen kann, da freue ich mich jeden Tag drüber, weil ich Schokolade einfach unfassbar gerne esse in allen Variationen. Also ich mag auch Milchschokolade oder weiße Schokolade und da aber auch gerne jetzt Schokolade mit höherem Kakaoanteil, die wirklich einfach nochmal mehr nach dem Ursprung schmeckt. Ich kann mittlerweile auch da so die Geschmacksrichtungen besser, also so wonach dann der hochprozentige Kakao schmeckt. Also ich kann es auf jeden Fall noch genießen und freue mich da und ich glaube, ich esse auch jeden Tag Schokolade.
Ehrlich, jeden Tag?
Ja.
Wow, das ist cool. Das schaffe ich nur zur Weihnachtszeit. Im Sommer ist das nicht so meine Zeit. Starten wir mit ein paar Fakten zu Kakao und Schokolade, bevor wir dann gleich zu Herausforderungen, Hürden und auch den Lösungen kommen. Denn Kakao ist ja nicht gleich Kakao. Großteil des Kakaos kommt aus Westafrika, knapp 2/3. Ist das auch der Kakao bei uns landet oder wie ist das genau aufgeteilt mit den Herstellungsgebieten und das Kakao, den wir jetzt hier im Supermarkt bekommen?
Ja, genau, du hast schon recht. Also ein Großteil des Kakaos, der hier verarbeitet wird, kommt aus Westafrika, aus der Elfenbeinküste und Ghana. Das sind die Hauptanbauländer. Aber ursprünglich kommt Kakao eigentlich aus dem Amazonasgebiet, also aus Lateinamerika, und wurde dann in Westafrika kultiviert. Genau, deswegen ist Lateinamerika nach wie vor auch nicht ganz unwichtig auf dem Kakaomarkt. Und da gibt es dann auch so ein bisschen so Unterschiede. Also die Hauptanbauländer in Lateinamerika sind Ecuador, Peru, Brasilien, Kolumbien kommt immer mehr, aber auch Zentralamerika. Und man kann schon so ein bisschen so sagen, dass andere Sorten und auch andere Qualitäten auch aus Lateinamerika kommen. Also in Westafrika wird sehr viel Konsumkakao angebaut und nicht so stark auf die Sortenreinheit geachtet wird. Und in Lateinamerika, da gibt es auch noch ganz bestimmte Sorten, Edelkakaosorten, die daherkommen. Und insgesamt ist dort auch der Bio-Anteil etwas höher als in Westafrika.
Mhm. Dann noch, der WWF steht ja so für Arten- und Naturschutz. Wie passt da Kakaoanbau rein?
Kakao ist zum einen ein riesiger Entwaldungstreiber. Wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit dem Thema entwaldungsfreie Lieferketten, importierte Entwaldung, welche Rohstoffe kommen in die EU, wie Palmöl, Soja, unter anderem eben auch Kakao, die Entwaldung mit sich bringen. Und da ist Kakao auf jeden Fall auch sehr wesentlich. Also in Westafrika wurden schon große Teile Wald für Kakaoanbau zerstört. Deswegen ist das für uns als WWF ein relevantes Thema, um dagegen zu kämpfen. Und gleichzeitig hat Kakao aber auch das Potenzial für Naturschutz und für Einkommen und für alternative Einkommensquellen für die Bäuerinnen und Bauern. Und deswegen ist es für uns in Lateinamerika insbesondere spannend, weil man dadurch auch, wenn man es richtig macht, auch Flächen wieder gut wiederherstellen kann, die vorher entwaldet wurden. Gleichzeitig bietet es eben eine super Einkommensquelle für die Bäuerinnen und Bauern. Und deswegen haben wir da die Entscheidung getroffen, stärker zu arbeiten.
Sehr schön. Du hast jetzt gerade schon eine Chance genannt und eine Herausforderung. Ich möchte gerade noch bei den Herausforderungen bleiben. Die eine nanntest du Abholzung von Regenwäldern oder von Flächen. Welche anderen Probleme sozialer oder ökologischer Natur gibt es denn aktuell mit dem konventionellen Kakaoanbau?
Ja, ich glaube, man kann da auf jeden Fall erstmal auch mit den sozialen Themen anfangen, denn Kakao wird größtenteils von Kleinbauern angebaut weltweit. 90% des Kakaos kommt von Kleinbauern und die leben oft unterhalb der Armutsgrenze. Also Kakaoanbau ist oft einfach nicht existenzsichernd und die Preise sind oder waren, das ist ein kompliziertes Thema, weil die Preise jetzt gerade so hoch sind, aber ja, eigentlich nicht enorm existenzsichernd. Und die Bäuerinnen und Bauern leben dort in Armut. Und das ist die Wurzel allen Übels oder der Kreislauf allen Übels.
Absolut.
Man kann auch sagen, dass die Plantagen dort veraltet sind. Die Anbausysteme in Westafrika sind oft nicht nachhaltig. Oft wird der Kakao in Monokultur angebaut. Die Bäuerinnen und Bauern haben keine Mittel, um irgendwie in innovative, nachhaltige Methoden zu investieren. Und daraus entsteht so eine Art Kreislauf, dass immer weiter, die dann weiterziehen, neuen Wald umbrechen, weiter entwalden, aber sich selbst trotzdem dann nicht die Existenz dadurch sichern können. Und deswegen ist so, ja, das existenzsichernde Einkommen ist eigentlich so die Basis von all den Problemen. Damit hängt eben auch Kinderarbeit zusammen, also dass es oft kein Geld gibt, um die entweder Kinder zur Schule zu schicken oder andere Arbeitskräfte einzusetzen. Und deswegen gibt es eben auch viele, ja, soziale Probleme, soziale Ungleichheiten, genau, und eben aber auch ökologische Probleme dann. Entwaldung ist natürlich ein super wichtiger Faktor, also eigentlich einer der wichtigsten und damit einhergehend der Biodiversitätsverlust, weil einfach dann entweder keine Kenntnisse oder keine Mittel da sind, um andere Methoden, andere nachhaltige Anbaumethoden umzusetzen. Und oft ist es ja auch ein kurzfristiger Profit. Wenn man nur Kakao hat, dann hat man höhere Produktion oder einen höheren Ertrag, aber es ist halt kein langfristiges Denken. Mhm. Und das sind so die groben, ja, momentan größten Probleme im Kakaoanbau. Pestizideinsatz ist auch noch ein Problem. Und man merkt einfach auch dadurch, dass der Klimawandel überall auf der Welt gerade zu spüren ist und auch besonders in den Hauptkakaoanbaugebieten, in den Tropen entlang des Äquators, dass sich dort verändert und dass das natürlich auch Auswirkungen auf den Kakaoanbau hat.
Gibt es denn für die Bauern und Bäuerinnen Alternativen zum Kakao? Wenn du sagst, der Kakao bringt nicht so viel Geld ein, dass sie davon leben können, dass es eben nicht die Existenz sichert, können die dann sagen, ja, okay, wir lassen den Kakao jetzt weg, wir fokussieren uns auf was anderes?
Idealerweise ist es so, also es kommt natürlich auf den Kontext und auf das Land an, dass man vielleicht nicht den Kakao komplett weglässt, aber dass man alternative Einkommensquellen hat. Wenn jetzt zum Beispiel bei Kakao der Preis zusammenbricht oder also war es auch bei Kautschuk in der Vergangenheit, dass man das nicht als einzige Einkommensquelle hat, die dann komplett wegbricht, sondern dass man einfach noch alternative Einkommensquellen hat. Das kommt dann auf den Kontext an. Also in Westafrika ist es dann so, dass teilweise noch Ölpalmen oder Kautschuk oder so angebaut werden oder dass auch das immer weiter gefördert wird, aber natürlich auch für den Eigenbedarf, also dass man dann auch sich dann gut selber versorgen kann. Aber ja, idealerweise ist es so und auch in Lateinamerika, dass man unterschiedliche Einkommensquellen hat und nicht nur vom Kakao abhängig ist.
Was sind denn so die Unterschiede zwischen den Ländern und vielleicht auch den Kontinenten? Also wir sprechen ja größtenteils von Lateinamerika und Westafrika. Gibt es da irgendwie in der Größe der Problematik Unterschiede oder sind das alles ungefähr gleich verteilt?
Also es gibt zum einen Unterschiede in den Anbausystemen, also in Westafrika, wie ich schon gesagt habe, wird nicht so stark auf die einzelne Sorte geachtet, dass eine besonders tolle, besondere Kakaosorte angebaut wird, sondern einfach auch mal teilweise durcheinander gemischt oder ein Hybrid-Kakao. Und das Anbausystem ist oft, also die Entwicklung ist schon mehr hin zu diversifizierterem Kakao, also mit verschiedenen Baum- und Pflanzenarten eher gemischte Systeme, aber der Großteil wird in Monokultur angebaut. Das ist definitiv ein Unterschied. Und gleichzeitig sind die Systeme, also auch die Preissysteme oder der Markt von den Hauptanbauländern sehr viel klarer geregelt. Also dass es dort Strukturen gibt, die auch die Preise ab Hof festlegen und den ganzen Kakao-Ausfuhrexport in den Ländern geregelt wird. Da ist Lateinamerika sehr viel offener und flexibler auch zu reagieren. Und in Lateinamerika gibt es auch Monokultur und da gibt es auch Sorten, eine bestimmte Sorte zum Beispiel, die in Ecuador, Peru immer weiter sich ausbreitet und immer mehr angebaut wird, weil die halt hochproduktiv ist,
ja,
wo man so ganz viel Ertrag runterbekommen kann, also doppelt so viel wie von anderen Sorten. Also die ist allerdings langfristig nicht unbedingt nachhaltig. Man merkt dann auch.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja.
Also, das ist kein Edelkakao. Die Sorte ist so, also CCN 51 heißt die.
Genau, kenne ich.
Die ist so gezüchtet, dass sie eben, also Kakao ist normalerweise, wächst super gut im Schatten und ist eine Schattenpflanze und braucht eigentlich Bäume
drumherum
und drüber, die Schatten spenden. Und diese Sorte ist so gezüchtet worden, dass sie das eben nicht braucht. Also, dass sie unter der vollen Sonne auch gut gedeiht und hat dann wirklich einfach, also normalerweise, ja, die Erträge sind unterschiedlich, entweder 400 Kilo, 600 Kilo pro Hektar. Und mit dieser Sorte kann man plötzlich das Doppelte runterholen. Aber die Qualität ist natürlich nicht so hoch und fürs Ökosystem ist es auf jeden Fall ein großer Schaden. Und Kakao ist eben aus dem, also in Südamerika ist es besonderes Kakao, dort einfach angepasst ist, hat auch in Westafrika gibt es dann andere Krankheiten, die den Kakao dort bedrohen, die es in Lateinamerika dann nicht gibt, weil Kakao halt nicht aus Westafrika kommt. Genau, und in Lateinamerika ist es auch so, dass da der Kakao oft mit in einem, also eher in einem vielfältigeren System angebaut wird. Nicht immer, also es gibt eben auch diese Monokulturen, aber es war schon eher so traditionell so, dass der Kakao dort nachhaltiger angebaut wurde.
Was bedeutet denn dann nachhaltig im Sinne von Kakaoanbau in Lateinamerika?
Nachhaltig ist für uns immer ein System, was widerstandsfähig ist. Also gerade wenn man die Auswirkungen des Klimawandels sieht, widerstandsfähig gegenüber Krankheiten beispielsweise. Und das sind dann Systeme, die möglichst vielfältig sind. Also wenn nur Kakao auf einer Fläche steht, und dann kommt ein Krankheitserreger, dann hat man keine Chance, als die ganze Kakaoplantage zu zerstören. Und das ist natürlich auch ein Existenzthema, wenn man sein gesamtes Einkommen damit zerstört. Mhm. Und wenn man ein vielfältiges System hat, dann ist es grundsätzlich gegenüber vielen verschiedenen Faktoren sehr viel widerstandsfähiger. Also wenn jetzt mal eine Dürreperiode kommt, dann kann in so einem Agroforstsystem beispielsweise besser Wasser gespeichert werden, auch im Boden. Der Boden ist dauerhaft bedeckt, es ist nicht eine direkte Sonneneinstrahlung. Und das kann dann so ein System auch mal aushalten, wenn es längere Dürreperioden gibt. Also insofern setzen wir immer eher darauf, auf ökologischere Methoden, Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, damit das System insgesamt gut funktioniert, dass die Pflanzen voneinander profitieren, die Nährstoffe in den Boden gebracht werden durch Pflanzen, die Stickstoff binden können. Und das, ja, dadurch ist ein funktionierendes System geschaffen, wird so ein bisschen wie ein Wald mit verschiedenen Phasen. Also so kann man sich das auch vorstellen. Und ja, sehr, sehr divers. Und gleichzeitig ist es auch eine ökonomische Nachhaltigkeit, weil eben dadurch auch alternative Einkommensquellen geschaffen werden, weil dort dann auch Obstbäume angebaut werden. Man kann Kaffee damit anbauen. Mhm. Bananen, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten der Kombination, aber es hat sich im Kakaosektor definitiv bewährt, dass das ein System ist, was die Zukunft sein sollte, überall auf der Welt.
Ist das dieses Chakra-System, von dem man immer wieder liest, im Zusammenhang mit Kakaoanbau?
Genau, Chakra-System ist ein System, was in Ecuador insbesondere genutzt wird, also von den indigenen Quechua-Gemeinschaften. Das ist eine Form des Agroforst-Systems, eine sehr diverse. Also in den Chakras gibt es über 100 verschiedene Pflanzenarten. Also es ist wirklich schon auf einem sehr hohen Niveau. Es gibt total unterschiedliche Niveaus von Agroforst-Systemen. Entweder man hat schon viel Kakao und zwischendurch mal ein paar Schattenbäume, bis hin zu Kakao ist nur ein kleiner Teil und es wachsen noch ganz viele andere Baum- und Pflanzenarten. Also da gibt es auf jeden Fall auch total unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten, das System zu gestalten.
Okay, also stellen wir uns mal vor, wir sind Bauer oder Bäuerin in Lateinamerika, wir pflanzen nur Kakao an. Was sind denn so die ersten Schritte für die oder für uns dann in dem Fall, wenn wir das wären, um alles nachhaltiger zu gestalten? Also wie können wir das angehen? Das ist ja meistens auch so, man steht dann davor, hat so ein Ziel Und dann kommt erstmal so die Schockstarre, so das Reh im Scheinwerferlicht, so Gott, was mache ich denn jetzt? Also wie geht das dann vorwärts?
Ja, das ist, glaube ich, auch genau die Herausforderung. Es kommt dann auch darauf an, ob man schon eine Plantage hat, wo nur Kakao steht, oder ob man eine Fläche hat, wo man von ganz vorne anfängt. Und dann ist es leichter, zum Beispiel ein neues Agroforstsystem anzulegen, als wenn man in ein bestehendes System versucht, Schattenbäume reinzubringen. Also weil man, die müssen ja erstmal groß werden. Das dauert ja auch Jahre. Es ist ja auch nicht so, dass Kakao von heute auf morgen Früchte trägt, sondern es dauert einen Zyklus von 3 bis 5 Jahren. Also wenn man das jetzt anlegt, dann hat man in 3 bis 5 Jahren die ersten Erträge daraus. Und idealerweise hat man eine Fläche, wo noch gar nichts ist, und man legt es komplett neu an. Also dass man dann so das System so aufbaut, dass dann die Pflanzen nacheinander so groß werden und sich das vorher schon überlegt, wo was steht. Und das ist zum Beispiel was wir auch in unserem Projekt in Kolumbien machen. Also da gibt es entweder Kakaobauern, die schon Flächen haben, die werden dann bestmöglich auch so gestaltet, dass dann noch verschiedene Pflanzen reingesetzt werden oder auch Schattenbäume dazukommen. Oder es werden neue Flächen angelegt und da wird das dann, je nachdem auch dem Interesse von den Bäuerinnen und Bauern, eben neu designt, dass man wirklich sich überlegt, wir haben einen Hektar, wo wollen wir den Kakao hinsetzen, was wollen wir da noch reinbauen, wo haben wir überhaupt eine Marktanbindung, was hat Potenzial, dann, keine Ahnung, alle 4 Meter Kakao und dazwischen kommt Banane und dieser Holzbaum und Papaya und also genau so und dann noch im Amazonas noch Früchte, die wir gar nicht hier kennen, also da gibt es auch ganz vielfältige Gestaltungen. Es gibt nicht das Rezept für ein Agroforst-System, sondern es ist total angepasst auch an den Kontext und an den Standort und an die Bedarfe der Bäuerinnen und Bauern.
Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, was der WWF dort macht, zusammen mit den lokalen Bevölkerungen, mit den Indigenen. Nimm uns da gerne noch mal ein bisschen genauer mit. Also was machen wir da? Beraten wir? Packen wir mit an? Wie sieht das aus, die Zusammenarbeit?
Als WWF Deutschland haben verschiedene Projekte zu Kakao, momentan größtenteils in Lateinamerika, in Ecuador und in Kolumbien. Unsere Kollegen vor Ort machen die Umsetzung dieser Projekte, also die sind die mit den Gemeinschaften zusammenarbeiten, die Projekte auch gemeinsam mit den Gemeinschaften konzipieren und schauen, was sind denn überhaupt die Interessen, wo ist denn überhaupt Bedarf, und wir von Deutschland koordinieren das und dürfen hin und wieder mal hinfahren.
Mal Hallo sagen.
Und irgendwas probieren. Und das ist auf jeden Fall total schön, also für mich auch eine super Erfahrung, immer dann vor Ort zu sein und auch irgendwie mit den Bäuerinnen und Bauern zusammen die Zeit zu verbringen. Und das ist so die Arbeit vor Ort. Also es hat verschiedene Komponenten. Es kommt auch auf den Kontext an. Also in Kolumbien beispielsweise ist es auch so, also Kakao ist dort kein Entwaldungstreiber, das ist in Kolumbien immer wichtig zu sagen, sondern dort wurde für Rinderhaltung oder für Koka-Anbau entwaldet. Kolumbien ist ja auch einfach gebeutelt durch jahrelangen Bürgerkrieg. Und da ist Kakao eine Strategie für eine alternative Einkommensquelle zu illegalen Pflanzen wie Koka beispielsweise. Mhm. Und das wird auch auf Regierungsebene stark vorangetrieben. Und ja, wir haben das als WWF auch als alternative Einkommensquelle dort identifiziert. Und deswegen machen wir da ein Projekt dazu, wo es genau darum geht. Also die Anbausysteme vielfältiger zu gestalten, ist ein wichtiger Faktor, gemeinsam mit den Kooperativen zusammen. Also eine ganz konkrete Komponente zum Kakaoanbau und so auch zur nachhaltigen Steigerung der Erträge und zur Qualität, also dass man dann auch die Qualität verbessert, die Nachernte verbessert. Für uns ist auch immer ein wichtiger Faktor Wertschöpfung vor Ort, weil es beim Kakao oft so ist, dass die ganze Bohnen, also es werden nur die Bohnen verlassen das Land und die gesamte Wertschöpfung passiert in Europa oder in den USA. Mhm. Es bleibt kaum Geld in den Anbauländern. Und das ist was in Lateinamerika auch, die haben eine starke Industrie, gerade Kolumbien hat einen riesigen eigenen Schokoladenbedarf und Verarbeitungsmarkt. Und das ist was wir auch versuchen in den Projekten immer noch besonders voranzutreiben, also dass die Kooperativen auch die Wertschöpfung und dann eben auch einen Wertgewinn selber haben. Also als Beispiel einfach, es gibt dann ja die nächsten Prozessschritte, sind die Fermentation und die Trocknung, dass das auf jeden Fall vielleicht auch vereinheitlicht wird, damit es den Qualitätsanforderungen entspricht, aber eben dann die Schritte danach, also Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver selbst herzustellen, vielleicht auch Schokolade. Und das ist für uns auf jeden Fall ein total wichtiger Faktor in den Projekten. Und gleichzeitig versuchen wir, zum Marktzugang zu arbeiten. Also das ist eben auch langfristige Lieferbeziehungen gibt zu entweder lokalen und nationalen oder eben auch europäischen Unternehmen, aber eben ja auf Augenhöhe und langfristige Lieferbeziehungen, dass dann da auch investiert wird in den nachhaltigen Anbau. Genau, also das ist etwas zum Beispiel, was wir in Kolumbien machen und ähnliche Projekte haben wir auch in Ecuador durchgeführt.
Okay. Wie hoch ist denn aktuell der Anteil für die ErzeugerInnen an, weiß nicht, einem Kilogramm oder an der Tafel? Kann man das so runterbrechen?
Ja, es gibt immer so Berechnungen, dass auf jeden Fall nur ein sehr geringer Teil ankommt. Also wenn man jetzt mal von den früheren Preisen ausgegangen ist, dass eine Tafel Schokolade eine Eigenmarke irgendwie 1 Euro gekostet hat.
Damals.
Für 30% Kakaoanteil nämlich Vollmilchschokolade ist dann so 6% oder 6 Cent oder sowas bei den Bäuerinnen und Bauern ankommen und das viel innerhalb der ganzen Wertschöpfungskette dann verschwindet. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Wertschöpfungskette total lang ist. Also es gibt große Trader, die den Kakao einkaufen, weiterverarbeiten, die Zwischenprodukte herstellen, dann gibt es die Schokoladenhersteller, dann den Einzelhandel und da bleibt einfach viel auch hängen.
Ja, da sieht man ganz häufig, wie ein großer Anteil irgendwie ins Marketing läuft, beispielsweise. Ja. Also jetzt nicht nur bei Kakao, sondern bei vielen anderen Produkten, dass man auch manchmal denkt so, wow, krass. Also dass man wirklich für das Produkt selber relativ wenig zahlt und größtenteils für den Namen oder die Marke.
Natürlich. Und ich meine, es ist ein super wichtiges und gutes Thema, weil da können wir gerne auch nochmal zu sprechen, weil die Kakaopreise ja jetzt total angezogen sind, die Weltmarktpreise und damit eben auch die Schokoladenpreise, was natürlich in irgendeiner Weise auch Sinn ergibt, dass dann halt die finalen Produkte hier im Supermarkt auch teurer sind. Aber sie sind sehr viel teurer geworden dafür, dass dann vielleicht gar nicht so ein hoher Kakaoanteil ist. Es sind natürlich noch andere Rohstoffe, die teurer werden, Zucker oder Milch oder sowas. Aber manchmal kann man natürlich auch vermuten, dass dann da noch das genutzt wird, um ein bisschen mehr draufzuschlagen.
Mhm. Aber landet dann auch mehr bei den Leuten selber, wenn wir jetzt hier mehr zahlen, dass man zumindest dann denkt, ah ja gut, ich zahle gerne den Euro mehr, dafür 20 Cent mehr beim Erzeuger landen?
Das kommt total drauf an.
Ja.
Also in Lateinamerika merken wir teilweise schon, also in Kolumbien, dass die Bäuerinnen und Bauern davon profitieren, also die Kooperativen dann wirklich einfach merken, dass sie höhere Preise erzielen können und die sind einfach auch nicht so diesem regulierten Markt unterworfen. Aber wir merken auch, dass es dann Schwierigkeiten gibt für die Kooperativen, die kaufen normalerweise den Kakao von ihren Mitgliedern auf. Mhm. Aber wenn jetzt jemand vorbeikommt, der mehr bietet, also irgendwie ein freier Händler, dann ist es manchmal so, dass die Mitglieder dann auch nicht mehr an ihre Kooperative verkaufen, sondern an den freien Händler.
Verständlich, ja.
Genau, es hat total die verschiedenen Auswirkungen und das merken wir auch, weil das für die Kooperativen teilweise schwer ist, so hoch in Vorleistung zu gehen und weil die Preise einfach so unfassbar hoch sind und ihren Mitgliedern dann schon das Geld zu geben. Also es hat unterschiedliche Auswirkungen. In Westafrika, wo der Markt einfach sehr viel stärker reguliert ist, ist es erst spät angekommen, weil alle halbe Jahr die Preise festgelegt werden, die Abhofpreise, die Farmer dann pro Kilogramm oder Tonne bekommen. Und natürlich kommt es in irgendeiner Form an, aber das Problem ist ja, dass sie weniger Kakao haben. Also hätten sie natürlich die gleichen Mengen und plötzlich diese Preise, dann würde sich ihr Einkommen total verbessern. Aber sie haben einfach, deswegen ist ja die ganze Krise, weil einfach viel weniger Kakao verfügbar ist, weil die Ernten zusammengebrochen sind. Und deswegen kommt es natürlich nur bedingt an oder befeuert den Teufelskreis der Armut da immer mehr. Mhm. Also es ist wirklich, hat ganz unterschiedliche Auswirkungen tatsächlich.
Und welche Lösungsansätze gibt es da aktuell?
Also Lösungsansatz ist einfach ein sehr komplexes Thema, also gerade was diese Preisgestaltung angeht mit dem Börsenmarkt. Also Lösungsansätze sind auf jeden Fall, dass es irgendwie Mechanismen geschaffen werden, dass gerade in Westafrika die Bäuerinnen und Bauern irgendwie einen gesicherten, festen Preis bekommen, auf den sie auch bauen können und das idealerweise durch auch langfristige Lieferbeziehungen mit Unternehmen. Und gleichzeitig unterstützt werden, ihre widerstandsfähiger gegenüber den Problemen zu sein, denen sie gerade ausgesetzt sind. Also da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, warum es überhaupt gerade kaum Kakao gibt.
Ja, bitte, hau raus.
Genau, also wir sind ja in einer absoluten Kakaokrise. Also das ist, kann man nicht anders sagen. Muss mal kurz überlegen, in welchem Jahr das. Wir sind jetzt 25, ich glaube Anfang 24, war plötzlich klar, dass die Erntemengen nicht erreicht werden wie geplant und dass ein Drittel oder mehr der Ernten zerstört wurden oder gar nicht eingebracht wurden. Und das hat einfach dazu geführt, dass die Preise von so knapp $3.000 pro Tonne auf $12.000 pro Tonne angestiegen sind. Also es gab einen immensen Preisanstieg plötzlich. Es gibt auch da total viel Rohstoffspekulation, die dann da noch mit reinspielen, dass das dann gelagert wird und irgendwie zurückgehalten wird und so weiter. Also es war wirklich dystopisch. Ja. Und ja, für uns ist die Auswirkung, dass die Kakaopreise hochgehen oder die Schokoladenpreise, aber für die Menschen vor Ort bricht natürlich also dann die komplette Einkommensquelle weg. Und es liegt an verschiedenen Faktoren und das wurde auch schon jahrelang prognostiziert, dass es dazu kommt. Also internationale Forschungsinstitute, also SIA zum Beispiel, das ist ein Agrarforschungsinstitut für tropische Landwirtschaft, die sagen schon lange, also mit Klimaprognosen, dass bis 2030 oder 2050 gewisse Regionen, so wie gerade der Kakao angebaut wird, nicht mehr oder deutlich weniger geeignet sein werden. Also ein bisschen sehenden Auges ist man da auch rein vielleicht gelaufen, weil das alles sehr lange dauert, eben die Systeme zu verändern. Und dazu kam dann jetzt noch ja, die Auswirkungen des Klimawandels sowieso, dann noch El Niño als Phänomen, was den Klimawandel noch verstärkt hat. Und also die Ausbreitung von Pflanzenkrankheiten und das alles hat das System zum Kollabieren gebracht. Also dass man einerseits merkt, keine Ahnung, die Zeiten haben sich verschoben, wann der Regen kommt. Nicht mehr dann, wenn die Pflanze ihn braucht zum Wachstum, sondern zu einer anderen Zeit. Und dadurch wird die Ernte zerstört oder es gibt lange Dürreperioden, dann gibt es einfach genau nicht genug Wasser. Gleichzeitig gibt es halt so ein Virus, den Cocovis-Shoot-Virus. Immense Flächen in Westafrika bedroht. Und der ist sehr schwer zu kontrollieren und auch zu erkennen. Also man merkt es eigentlich erst viel zu spät, dass die Pflanze befallen ist. Die einzige Möglichkeit ist eigentlich, die Pflanze zu fällen.
Ja.
Und am besten auch um 1 Kilometer drumherum. Aber das mach mal, wenn du nichts anderes hast. Also wenn das so deine 3 Hektar Kakao sind, dann ja okay.
Das ist deine Existenz. Genau. Damit bezahlst du dein Essen, deine Klamotten, alles, was du brauchst.
Und das muss man halt erstmal bemerken. Ja. Und dann muss man so eine Entscheidung treffen. Und wenn man das nicht macht, dann sterben die Pflanzen langsam ab, die Erträge gehen runter und es breitet sich weiter aus. Und dieser Virus breitet sich insbesondere in einer Monokultur gut aus, weil es gibt so Pflanzen, die du dazwischen setzen könntest, also wenn die dazu, so Barrierepflanzen, zum Beispiel Kautschuk oder Kaffee oder auch Ölpalmen. Wenn der Virus von der Kakaopflanze auf so eine Pflanze geht, dann, also die, das wird von Läusen übertragen, die den Virus tragen. Und wenn die Laus auf eine andere Pflanze geht, dann verliert sie den Virus. Und dann, wenn sie dann wieder auf Kakao geht, ist sie ungefährlich.
Wie eine Impfung.
Ja, ein bisschen schon. Eine Impfung gibt es noch nicht. Aber genau, also deswegen ist zum Beispiel vielfältige Systeme sind schon mal eine präventive Lösung, die verhindern würden, dass es sich komplett ausbreitet. Aber ja, es gibt dann in Westafrika einfach so Kakaoregionen und da kann sich das natürlich immer weiter ausbreiten. Es gibt mittlerweile so Schnelltests, so wie Corona. Dann kann man irgendwie einen Test machen und dann sieht man irgendwie zumindest, ob das die Pflanze befallen ist, aber dann muss man erstmal drastische Maßnahmen ergreifen. Ja. Und dieses Zusammenspiel, um das nochmal zusammenzufassen, aus Klimawandel, den Auswirkungen des Klimawandels, die Veränderungen, gleichzeitig Systeme, veraltete Baumbestände, wenig in nachhaltige Anbausysteme investiert, Monokultur. Und dann noch diese Erkrankungen, also es ist auch nur eine, es gibt noch andere Pilzerkrankungen, die da um sich greifen, die haben das System zum Kollabieren gebracht. Also das ist definitiv, was so dann einfach nicht mehr funktioniert. Und manchmal muss es sowas geben, um zu verstehen, was denn auch dann Alternativen sind. Aber es ist auf jeden Fall ein langer Weg. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es gar keine Schokolade mehr gibt. Die Entwarnung kann ich geben. Ja, es wird natürlich, wir merken es alle schon, die Preise gehen hoch. Man muss das einfach auch wertschätzen, dass Schokoladenprodukte ein Luxusgut sind und kein Grundnahrungsmittel, sondern von weit her kommen, aus den Tropen, super aufwendig produziert. Und dann muss man einfach auch bereit sein. Die Preise waren viel zu niedrig, also das muss man auch sagen. Für 100 Gramm 1 Euro, das war viel zu wenig. Also natürlich ist das nicht existenzsichernd und deswegen ist es auch einfach schon vielleicht nochmal auch ein Wertschätzungsthema für den Rohstoff an sich und den Aufwand, der dahinter steckt.
Ich komme genau zu dem Punkt, Luxusgut, dass wir sagen, okay, wir sind vielleicht auch bereit, ein bisschen mehr für Schokolade auszugeben, aber ich war letzte Tage einkaufen, stand im Supermarkt, großer Supermarkt, vor diesem riesengroßen Regal, völlig überfordert mit Varianten und Marken und Sorten. Woran kann ich mich denn orientieren, wenn ich sage, okay, wenn ich schon so viel ausgebe, dann möchte ich aber auch, dass es eine faire Lieferkette ist, dass es bei den Erzeugern auch ankommt und eben nicht alles bei der Marke ins Marketing verschluckt wird.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht so einfach zu beantworten. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, achtet da drauf und dann...
Und dann seid ihr fein.
Genau, dann ist alles super. Ja, bei Kakao ist auch das Besondere, dass es mittlerweile sehr viel zertifizierten Kakao gibt. Also es gibt ja so klassische Zertifizierungen, die man wahrscheinlich also auch kennt. Also Rainforest Alliance oder Fairtrade beispielsweise, ja, auf den Produkten, auf den konventionellen Produkten oft. Was einem natürlich schon in gewisser Weise eine Orientierung geben kann. Also es kann einem zumindest irgendwie ja eine Hilfestellung sein, aber oft ist es auch so, dass diese Zertifizierungssysteme sind ein Instrument, um den Anbau nachhaltiger zu gestalten, oder sie haben Kriterien entwickelt, um den Anbau, die sozialen Kriterien umzugestalten. Man merkt schon, dass es natürlich nicht dazu gereicht hat, um die Probleme zu lösen, weil die sind immer noch da. Und deswegen kann man nicht, da, also ich würde jetzt nicht sagen, okay, wenn man jetzt günstige Schokolade mit Rainforest Alliance Siegel kaufen würde, dann ist es eine super nachhaltige Schokolade, sondern es ist ein Teil, ein Versuch, ein Instrument, um den Sektor umzugestalten. Die haben verschiedene auch Schwerpunkte, die Siegel, also Fairtrade hat eher nochmal einen sozialeren Fokus und ja, einen feste Preisgestaltung. Rainforest Alliance hat nochmal mehr auf ökologischere Faktoren den Fokus. Genau, worauf man achten kann. Also Bioanbau ist natürlich also so als Anbausystem immer gut, also im Vergleich zu konventionellem, dass es schon eher nochmal ohne Pestizide auskommt. Es, ja, sind oft vielfältigere Systeme. Deswegen ist Bio-Schokolade an sich schon mal nicht schlecht, aber Bio hat keine sozialen Kriterien dabei und auch keine Kriterien gegen Entwaldung, was natürlich ja auch eine super wichtige Rolle spielt. Deswegen ist es schwer zu sagen, dass es jetzt das, darauf kann man achten und dann ist es perfekt. Also wenn man
dann hat man sein gutes Gewissen gekauft.
Ja, das ist immer eine super schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mal mit da auch auseinandersetzt mit den Unternehmen, also selber mal recherchiert und guckt, woher kommt denn der Kakao? Oft sind es Schokoladen, die höherprozentig sind. Die haben meistens nur eine Herkunft.
Okay.
Also dann steht da drauf, keine Ahnung, aus Peru oder aus Nigeria oder sowas. Mhm. Irgendwie. Und dann ist es oft so, dass die Lieferketten schon mal transparenter und leichter rückzuverfolgen sind.
Ja, klar, also wenn man nur ein Land hat anstatt fünf oder
genau,
so.
Genau, und sonst hat man in den, wo du mal 30% Milchschokolade, wird halt alles durcheinander gemischt. Das ist meistens irgendein Mix aus Westafrika-Ländern. Und da hat man dann schon mal irgendwie eine gute Chance. Und wenn man dann noch so Zertifizierungssysteme dabei hat, wenn es noch Bio-Kakao ist und dann auch noch ein soziales Zertifizierungssystem, wenn man vielleicht noch eine rauskriegt, woher, also welche Kooperative, manche Biohersteller, da kann man das dann direkt auch rückverfolgen und auch sehen, wie die Anbaubedingungen sind. Und dann hat man da schon sehr viel bessere Vorstellungen. Aber ich weiß, dass das schwierig ist. Also das ist bei dem Großteil der Schokolade, die wir auf dem Markt finden, nicht so einfach rauszukriegen, wo der Kakao wirklich herkommt. Und also was natürlich auch immer super ist, ist, wenn die Produkte vor Ort produziert wurden.
Ja.
Das Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit Wertschöpfung vor Ort. Aber das ist auch ein kleiner Anteil. Also es gibt so zum Beispiel Fair Afrique, die produzieren in Ghana, glaube ich. Oder Pacari, mit denen haben wir auch in Ecuador viel zusammengearbeitet, die auch eine sehr leckere Schokolade machen in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die kann ich nur empfehlen.
Ich hätte Schokolade Chili mal zu Hause.
Ja, Chili ist super. Ich mag aber gerne diese Obstsorten mit Mango und Zitrone und so.
Ah, guck mal, da kriegt man mich gar nicht mit.
Nee, also es ist voll mein Ding. Die könnte ich auf jeden Fall alle immer essen. Und da schmeckt man auch wirklich, ich finde es wirklich, weil man den Kakao so schmeckt, weil da keine Milch drin ist. Und deswegen hat es nochmal einen intensiveren Geschmack. Genau, aber sowas sind natürlich immer gute Initiativen, wo wirklich vor Ort die Produktion stattfindet, was echt was, aber es ist, wie gesagt, was total Besonderes. Also der meiste Schokolade wird in Europa produziert. Ich meine, wir wissen es ja selber, in Deutschland gibt es viel, in Belgien, Niederlande. Und hier ist die gesamte Weiterverarbeitung. Ja, also keine leichte Antwort. Aber das sind vielleicht so ein bisschen Anhaltspunkte, wo man mal drauf achten kann.
Worauf ihr jetzt demnächst achten könnt, wenn ihr zum nächsten Mal zum Supermarkt geht. Kerstin, vielen, vielen lieben Dank für deine Expertise. Wir haben wieder ganz viel mitgenommen und werden jetzt beim Schokoladenkauf wahrscheinlich das Regal mit anderen Augen sehen. Ihr teilt bitte diesen Podcast. Ich würde mich total darüber freuen. 5 Sterne bei Apple Podcasts und eine nette Review bei Spotify ist auch immer wieder gern gesehen. Ich danke dir.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Ciao.
Ciao.